Heute ist Mittwoch, der 11. März. Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Wir warten auf die Bekanntmachung, wie viel Öl die internationale Energiebehörde aus den strategischen Reserven freigeben wird. Zum aktuellen Zeitpunkt der Aufzeichnung sind Spekulationen von bis zu 400 Millionen Barrel angepeilt. Der Ölpreis zieht zwar an, aber dementsprechend nur geringfügig. Die Schlagzeilen in Sachen Iran-Krieg überschlagen sich ansonsten auch weiterhin. Die Verbraucherpreise lagen im Februar im Rahmen der Erwartungen, wobei die Wall Street davon ausgeht, dass die Inflation bis in den Mai hinein anziehen wird, getrieben durch die steigenden Ölpreise. Ansonsten sehen wir erneut Turbulenzen im Bereich der Private Credit Funds. JP Morgan soll seine Kreditvergabe an diesen Sektor eingeschränkt haben, nachdem der Wert einiger Kredite in den Portfolios nach unten angepasst wurde. Oracle gehört zu den Gewinnern, die Aussichten beflügeln die Aktie. Auch BioNTech nach dem großen Kurseinbruch am Vortag mit Rückenwind. Tauchen wir ein in die Wall Street. Sehr uneinheitlich heute Morgen. Wir waren bei den Futures bereits deutlich schwächer, haben uns jetzt von den Tiefs erholt. Der S&P ist kaum verändert. Der Nasdaq leicht im Plus. Hier helfen die Aktien von Oracle. An den Ölmärkten Aufwärtsdruck, zum einen aufgrund der Nachrichtenlage um den Iran, dazu gleich mehr. Der Anstieg wird eingedämmt durch die Bekanntgabe der Internationalen Energiebehörde, dass man umfangreiche Lager freigeben wird aus den strategischen Reserven. Japan hat das bereits gemeldet. Auch die werden das umsetzen. Man spekuliert, so das Wall Street Journal, dass 182 Millionen Barrel freigegeben werden. Die Financial Times sprach am Montag noch von 300 bis 400 Millionen Barrel. Um das Ganze mal ins Verhältnis zu setzen, das Entscheidende ist und bleibt die Straße von Hormuz. Denn 182 Millionen Barrel entsprechen etwa 9 Tage Ausgleich für die Straße von Hormuz. Bei 350 Millionen Barrel sprechen wir von 17 Tage Ausgleich für die Straße von Hormuz. Das ist und bleibt die wichtigste Versorgungsstrecke, was Öl- und Energieprodukte betrifft. Man kauft hier also quasi Zeit, könnte man jetzt so werten, als würden die Vereinigten Staaten dieses Zeitfenster nutzen wollen, um dann diesen Krieg zu beenden. Aber die Bank of America betont heute Morgen, ein rasches Ende der Auseinandersetzung sei jetzt genauso wahrscheinlich wie eine Hardliner-Politik im Iran. In diesem Fall werden wir militärische Einsätze sehen, die sich bis ins vierte Quartal fortsetzen könnten. Abgesehen davon dürften die Energiemärkte aufgrund der insgesamt zunehmenden Unsicherheit in der Region selbst im Friedensfall letztendlich höhere Prämien verlangen. Mit einem stärkeren Rücklauf der Ölpreise ist somit nicht zu rechnen. Jetzt hatten wir heute Morgen die Verbraucherpreise. Die lagen auf breiter Front im Rahmen der Erwartungen. Wenn man die Gesamtrate nimmt und die Kernrate im Vergleich zum Vormonat und im Vergleich zum Vorjahr, wenn man sich das Ganze im Detail anschaut, dann sehen wir, dass vor allen Dingen die Mietpreiskomponente an Dynamik verliert. Hier haben wir nur noch eine Steigerungsrate von 0,2%. Aber die Energiepreiskomponente, die ist bereits im Februar um 0,6% gestiegen. Also abseits der Ereignisse mit dem Iran. Und das ist jetzt natürlich die große Diskussion. Die Grundannahme ist jetzt schon, dass die Inflation bis in den Mai hinein eher steigen wird. Goldman Sachs sieht eine Gesamtrate im Vorjahresvergleich von etwa 2,9% nach 2,4% im Februar. Also die Annahme ist ohnehin, die Inflation wird hier in den nächsten Wochen eher steigen. So, bevor ich auf das Thema Iran nochmal eingehe, es gibt einen weiteren Unruheherd heute Morgen. Wenn man sich die Schlagzeilen anschaut, erneute Turbulenzen im Bereich der Private Credit Funds. Nur nochmal zur Erklärung, was sind Private Credit Funds? Das sind im Prinzip direkte Unternehmenskredite, die gewährt werden, die nicht über den Anleihemarkt laufen oder über Banken. Private Credit Funds standen in den letzten Wochen immer wieder in den Schlagzeilen. Unter anderem auch bei BlackRock musste ein großer Private Credit Funds die Rücknahmen einschränken. Heute berichtet die Financial Times, dass dass JP Morgan die Teile seiner Kreditvergabe an Private Credit Funds einschränkt, nachdem der Wert einiger dieser Kredite in den Portfolios nach unten angepasst werden musste. Auch das ist also hier ein Faktor für ein bisschen Nervosität an der Wall Street. Das ist übrigens nicht nur die Meldung um JP Morgan, sondern wir haben auch Meldungen von Cliffwater. Hier wurden ebenfalls, wie bei BlackRock, jetzt Rücknahmeanträge von über 7% eingereicht für den Flaggschiff Private Credit Fund. Denkbar, dass hier auch die Rücknahmen eingeschränkt werden. Und in Kanada haben wir bei einem börsennotierten Unternehmen Go Easy, das ist ein Unternehmen, das unter anderem Kredite vergibt, auch an Abnehmer mit geringer Bonität. Hier sehen wir jetzt auch zunehmende Kreditschieflagen. Die Aktie ist massiv eingebrochen in Kanada. Also immer mehr Kakerlaken quasi kriechen aus den Löchern, machen den Kapitalmarkt an dieser Stelle auch nervös. Auch das also sorgte für ein paar Wolken an der Wall Street. Ich finde, das ist insgesamt auch nochmal die Erinnerung daran, dass selbst abseits des Themas Iran die Nachrichtenlage in den letzten Wochen bereits nicht unbedingt rosig war. Abseits der Ergebnisse mit teils enttäuschenden Aussichten an der Wall Street. Ich darf auch nochmal daran erinnern, der ein oder andere wird das gar nicht mehr auf dem Radar haben. Wir haben jetzt schon seit einigen Wochen einen Teilregierungs-Shutdown hier in den Vereinigten Staaten. Am Flughafen in New Orleans muss man mittlerweile 4 Stunden warten, um durch die Sicherheitskontrollen zu kommen, weil das Personal der TSA nicht mehr bezahlt wird seit geraumer Zeit und dementsprechend natürlich einige auch wegbleiben. Das Gleiche betrifft die Fluglotsen hier in den Vereinigten Staaten. Das ist also die nächste Baustelle, die immer noch offen ist. Der nächste Faktor, die Benennung des US-Notenbankchefs Kevin Warsh. Hier haben wir ja immer noch die strafrechtliche Untersuchung gegen Jerome Powell. Und im Lager der Republikaner gibt es einige Senatoren, die betonen, wir werden, egal welchen Notenbankchef, Nachfolger von Jerome Powell, erst dann zur Kenntnis nehmen und zu bestätigen, wenn dieses Strafrechtsverfahren gegen Jerome Powell eingestellt wird, die Untersuchungen eingestellt wird. Das hat gestern erst Senator Tillis von den Republikanern betont. Er werde Kevin Warsh als nominierten Kandidaten nur dann zustimmen, wenn die Untersuchung gegen Powell eingestellt wird. Tja, gleichzeitig so die Washington Post betont das Weiße Haus gegenüber den Kongressmitgliedern der Republikaner, dass sie in der Öffentlichkeit nicht mehr über Massenabschiebungen sprechen dürfen, aus Sorge vor den nahenden Midterm-Elections. Ja, wenn man sich die Umfragen in den USA anschaut, auch zum Thema Iran-Krieg, die Mehrheit der stimmberechtigten Amerikaner, übrigens auch im Lager der Republikaner, sind gegen diesen Krieg. Genauso wie die Mehrheit der Amerikaner inklusive der Republikaner die Zollpolitik von Donald Trump für falsch halten. Es ist ein Kartenhaus, das hier ziemlich ins Wanken geraten ist. Und während des Iran-Kriegs wurden übrigens auch weitere Epstein-Files veröffentlicht, die in den Medien natürlich jetzt untergehen, weil die Schlagzeilen durch den Iran dominiert werden. Also die Nachrichtenlage ist insgesamt angeschlagen. Natürlich würde Frieden im Iran und ein Rücklauf der Ölpreise für einen sehr starken Bounceback sorgen an der Wall Street. Und wie gestern schon betont, die Nachrichtenlage im Tech-Sektor müsste sich jetzt unmittelbar zunächst einmal aufhellen. Wir haben eine positive Reaktion auf die Ergebnisse bei Oracle. Wir haben die NVIDIA GTC-Konferenz. Wir haben die Ergebnisse von Micron in Kürze am 18. März. Und all das müsste die Nachrichtenlage stützen, genauso wie das Treffen zwischen Xi und Trump im April in China. Also es ist nicht alles negativ. Auch saisonal betrachtet ist die zweite Märzhälfte bis in den April hineingehend eine eher stützende Phase für den amerikanischen Aktienmarkt. Man sollte nur nicht darüber hinwegsehen, dass damit sämtlicher Gegenwind an der Wall Street nicht gleich aufgehoben ist. Wir bewegen uns immer noch in einer Handelsspanne im S&P 500 und selbst bei einem Bounce Back ist es unwahrscheinlich, dass die Marken von 7200 oder 7300 im S&P nach oben durchbrochen werden. Ich kann übrigens jedem, der sich intensiver mit dem Aktienmarkt auseinandersetzt, nur raten, auch mal die Marktbreite mit im Auge zu halten. Die Marktbreite, auch wenn sich die Indexebene noch ganz gut hält, hat in den letzten Tagen erheblich nachgelassen. Ist auch mittelfristig gesehen nicht unbedingt ein so gutes Omen für den amerikanischen Aktienmarkt. So, jetzt nochmal Kommando zurück. Schauen wir uns nochmal die Einzelmeldungen an. Wir haben also die internationale Energiebehörde, die heute massive Ölreserven freigeben dürften. Nur mal zur Erinnerung, als die Ukraine von Russland überfallen wurde, Beginn des Ukraine-Kriegs, wurden 185 Millionen Dollar Barrel an strategischen Ölreserven freigegeben, um die Märkte zu stabilisieren. Wenn wir heute also mehr sehen sollten, und es stimmt die Spekulation der Financial Times, wir liegen zwischen 300 bis 400 Millionen Barrel, wäre das ein absoluter Rekord. Das hat es in den Vereinigten Staaten so in einem solchen Volumen noch nicht gegeben. Wahrscheinlicher ist eher, dass wir erstmal 180 bis 190 Millionen Barrel an Freigabe sehen werden, um letztendlich gesehen auch noch Trockenholz zu haben. Im Zweifel sollte sich das länger hinziehen, weitere Ölreserven freigeben zu können. Ja, Japan hat unabhängig davon bereits gemeldet, dass man der Privatwirtschaft der Öl aus den strategischen Reserven zur Verfügung stellt. Ansonsten ist die Nachrichtenlage sehr uneinheitlich. Wir hatten ja gestern schon das Problem, dass unser Energieminister hier in den USA einen Post gemacht hat nach dem Motto, die US Navy hat jetzt erfolgreich ein Tankschiff durch die Straße von Hormuz begleitet. Der Post wurde dann gelöscht. Das war falsch. Wir haben heute Morgen einen Bericht bei Politico, dass das Weiße Haus nicht besonders besorgt über die Ölpreisentwicklung sei. Erst in 3 bis 4 Wochen sollten sich die Preise auf den Niveaus halten, wo wir heute notieren, war heute zur Stunde notieren, würde die Nervosität zunehmen. So also Politico. Axios berichtet, das Weiße Haus habe Israel aufgefordert, keine Ölinfrastruktur des Iran mehr anzugreifen. Die Story kursierte bereits gestern an anderer Stelle. Und ansonsten sehr viele Schlagzeilen zum Thema der Verminung der Straße von Hormuz. Das Ganze wurde gestern Nachmittag durch den Nachrichtensender CBS losgetreten. Das war der erste, der berichtet hat, dass die Verminung der Straße von Hormuz anscheinend begonnen habe. Das Ganze wurde dann auch von CNN am Nachmittag bestätigt. Hier hieß es allerdings, dass sich die Verminung bisher in Grenzen hält. In der Zwischenzeit wurde gemeldet, dass 16 iranische Verminungsschiffe von der US Navy zerstört worden seien. Jo, wir haben ansonsten 3 Schiffe, die im Persischen Golf und in der Straße von Hormuz von Projektilen getroffen wurden, anscheinend in Brand stehen. Also, look, so viele Schlagzeilen, teils konträre Schlagzeilen und dementsprechend ist die Volatilität an den Energiemärkten auch nach wie vor ausgesprochen hoch. So viel zum Thema Iran. Das Thema Private Credit Funds hatte ich schon angesprochen. Das ist ein sehr wichtiges Thema letztendlich gesehen, weil, wenn man jetzt bei uns, wie man an der Wall Street sagen würde, wenn der Aktienmarkt nervös ist, well, Alright, aber wenn die Kreditmärkte anfangen nervös zu werden, die Big Boys sozusagen, und wir sehen hier erste Risse, dann können die Folgen weitreichender sein als ein nervöser Aktienmarkt. Die Entwicklung im Private Credit Markt wird also hier an der Wall Street intensiv beobachtet. So, jetzt kommen wir mal zu den Ergebnissen und ich fange mit Oracle mal an. Die Aktie ist vorbörslich etwa 10-11% im Plus. Der Handel beginnt jetzt, wir haben ja aktuell nur 5 Stunden Zeitunterschied zu euch, deshalb findet auch die Opening Bell aktuell ein bisschen früher statt. Bei Oracle also der Ertrag über den Schätzungen, der Umsatz auch. Wenn man allerdings den Umsatz auf konstanter Währungsbasis betrachtet, wurden die Ziele minimal verfehlt. Minimal, trotzdem noch 18% Wachstum, 19% wurden erwartet. Aber schauen wir mal auf die Highlights, die RPOs, also Aufträge, die vorliegen, noch nicht abgearbeitet wurden, 553 Milliarden. Das lag deutlich über den Schätzungen, die lagen bei etwa 538 Milliarden. Gleichzeitig betont man, trotz der hohen CapEx-Investitionen wird man in diesem Jahr keine weiteren Verbindlichkeiten aufnehmen. Der verfügbare Cashflow, tiefrot, minus 11,5 Milliarden. Die Wall Street hatte nur mit minus 7,8 Milliarden Dollar gerechnet. Also die Lage bei dem verfügbaren Cashflow trübt sich hier weiter ein. Es ist das erste Mal seit langer Zeit, dass Oracle sehr langfristige Aussichten gibt, wahrscheinlich um den Markt zu beruhigen. Man rechnet im Fiskaljahr 2027 mit 90 Milliarden Dollar Umsatz, 4 Milliarden Dollar mehr als die Wall Street erwartet hatte. So, jetzt schauen wir uns mal die Analystenkommentare an, die überwiegend positiv ausfallen. Barclays hebt das Kursziel auf 240 Dollar an mit einer Kaufempfehlung. JP Morgan hat das Kursziel bei 210, stuft die Aktie auf Kaufen auf. Unter anderem auch deshalb, weil der Wert seit Mitte September über 55% in der Spitze verloren hat. Die Tatsache, dass man jetzt langfristige Prognosen gibt und das Wachstum an Dynamik gewinnt, das spricht dafür, dass Chance-Risiko bei der Aktie jetzt wieder interessanter wird. Auch Piper Sandler senkt das Kursziel auf 240 Dollar, bleibt aber bei einer Kaufempfehlung bei der Aktie. Der Nachfragebereich im Cloud Computing und im AI-Bereich wächst schneller als das Angebot und die Aussichten wurden angehoben. Man ist also bei Oracle an der Wall Street überwiegend positiv gestimmt. Die Aktie ist, wie gesagt, vorbörslich auch mit auf der Gewinnerseite. So, wir haben ansonsten wieder ein sehr gemischtes Bild bei den Ergebnissen. Der Ölkonzern, der Öldienstleister Schlumberger ist jetzt der erste, der eine Warnung ausspricht im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg. Man betont, dass aufgrund der Folgen in Nahost die Umsätze im ersten Quartal geringer ausfallen werden als erwartet. Man revidiert auch den Ertrag pro Aktie um 6-9 Cent nach unten. Was für Schlumberger gilt, müsste dann eigentlich auch für Halliburton gelten. Die Aktien übrigens von Berkshire Hathaway. Die Reaktion bleibt hier spannend, weil Berkshire hier ja auch in diesem Bereich mit investiert ist. So, ansonsten haben wir im ganz anderen Segment, im Suppenbereich bei Campbell, eine ja ziemlich schlechte Entwicklung. Der Ertrag verfehlt die Ziele. Der Umsatz sinkt um 3%, der organische Umsatz stärker als erwartet und die Margen sind ausgesprochen schwach. Die Aussichten werden auch gesenkt für das Gesamtjahr und man betont, dass insbesondere der Snack-Bereich enttäuschend performt. Das kann letztendlich gesehen auch die Aktien von Pepsi mit belasten. Unternehmen, die im Bereich der Snacks unterwegs sind, könnten generell hier ein bisschen mehr Abgabedruck sehen. Campbell ist im Minus. Das, was letztendlich hilft, ist die Dividendenrendite, die sehr hoch ist, über 6%. Kurs-Gewinn-Verhältnis ist auch niedrig. Aber das hat eben oft Gründe, eine niedrige Bewertung und eine hohe Dividendenrendite. Das Umfeld selber für Campbell ist ausgesprochen schwierig. Bei AeroVironment auch schlechte Zahlen. Hier liegt der Ertrag unter den Erwartungen des Marktes. Schauen wir mal kurz an, was die Aktie heute macht. Ein Minus von 8%. AeroVironment, also auch unter Abgabedruck. Der Umsatz unter den Zielen, das Ergebnis, die Aussichten gesenkt. Also auch hier eine schlechtere Entwicklung als erwartet. So, den Private Credit Fund Bereich brauche ich nicht mehr durchkaspern. Cliffwater, Go Easy, unter Druck. BlackRock hatte Rücknahmen vor Tagen schon bei dem Flaggschiff Private Credit Fund etabliert. Blackstone hatte in diesem Sektor auch Turbulenzen. Das wird man an der Wallet also weiterhin hier gut im Auge behalten. Abseits des Private Credit Bereiches haben wir bei Nvidia schon wieder eine Art Kreuzfinanzierung. Und zwar investiert man 2 Milliarden Dollar in Nebius. Die Aktie ist dementsprechend auf der Gewinnerseite. Nebius wird die Mittel dazu verwenden, die Infrastruktur auszubauen und im Gegensatz Nvidia Chips zu kaufen. Das sind eben diese Kreislauf-Deals, die seit Monaten an der Wall Street immer wieder kritisiert werden, aber nichtsdestotrotz natürlich für das Wachstum von Nvidia erstmal eine erfreuliche Entwicklung. Ja, die Aktien von Uber stehen an der Wall Street auch mit im Fokus, mit einem Plus von 4% zur Abwechslung. Auch der Wert hat es in diesem Jahr sehr schwer gehabt, wegen der wachsenden Sorgen, Wettbewerb durch Robotaxen. Jetzt wird eine Kooperation mit Amazons Zoox gemeldet. Zoox Robotaxis also werden bei Uber nun im Netzwerk mit aufgenommen. Zunächst in Las Vegas ab diesem Sommer und dann in Los Angeles ab 2027. Man hinkt da im Vergleich zu Waymo hinterher. Auch Tesla ist hier mittlerweile auf dem Vormarsch. Und die Frage wird letztendlich sein, ist es ähnlich wie im Bereich des Ride-Sharings, Winner Take It All, Lyft. Im Vergleich zu Uber hat ja im Prinzip nichts zu melden. Und im Bereich der Essenslieferungen, gut, da haben wir DoorDash, da haben wir auch Uber mit an Bord. Aber die Frage wird sein, wer wird die Robotaxis zu guter Letzt dominieren? Und kann Uber hier letztendlich gesehen einer der großen Player bleiben? Die Aktie ist heute jedenfalls auf der Gewinnerseite. Ja, bei Salesforce, das hatte ich gestern schon mit aufgenommen, sinkt die Bonität. Und zwar hat gestern die Ratingagentur Moody's die Bonität abgestuft und S&P hat die Bonität auf die Watchlist für einen möglichen Downgrade gestellt. Und zwar deshalb, weil das Unternehmen plant, das ist zumindest die Spekulation von Bloomberg, 20 bis 25 Milliarden Dollar an Verbindlichkeiten aufzunehmen, um Aktienrückkäufe zu finanzieren. Ja, jetzt habe ich einen Punkt bei Oracle vergessen, der wichtig ist. Ich will das Thema trotzdem noch mal kurz aufgreifen. Und zwar muss man sich bei der freundlichen Tendenz bei Oracle über einen Punkt im Klaren sein. Oracle hatte im Februar bekannt gegeben, dass man plant, 20 Milliarden Dollar in Aktien zum Marktpreis zu platzieren. Weil bisher wurde noch keine einzige Aktie dieser 20 Milliarden Dollar tatsächlich am Markt platziert. Mit einer freundlichen Tendenz und Erholung der Aktie ist es wahrscheinlich, dass dieser Prozess parallel anläuft. Da stellt sich dann die Frage, ob die Kurssteigerung dadurch nicht doch wieder mit eingefangen werden. Ja, Boeing stand die letzten Tage unter Druck, insbesondere gestern. Das Wall Street Journal hatte gestern bereits berichtet, dass die Auslieferung der 737 Max ausgebremst werden könnte, in Verbindung mit Kratzern an den Flügeln. Die Aussichten für das Jahr 2026, was die Auslieferung betrifft, wurden vom Management bisher noch nicht gesenkt. Abgesehen davon besteht das Risiko, dass Fluggesellschaften aufgrund der Turbulenzen an den Energiemärkten die Abnahme von Flugzeugen insgesamt ein bisschen reduziert. So, zum Schluss noch BioNTech. Die Aktie sieht eine minimale Erholung seit dem Abverkauf gestern. BMO Capital senkt das Kursziel auf 128, bleibt zwar bei der Kaufempfehlung, aber wenn man sich den Text mal durchliest, dann muss man sagen, also erstmal die Guidance für Covid-Medikamente 2026 enttäuschend. Und wie der Abgang des CEOs und seiner Ehefrau, sie ist der Chief Medical Officer, kommuniziert hat, sei sehr verwirrend gewesen. Die Kombination aus einem Managementwechsel und einer ganzen Reihe an Medikamenten in der Pipeline, quasi mitten in der Pipeline für mögliche Produktzulassungen bei gleichzeitig weniger Umsatzdynamik im Covid-Bereich, das sorgt jetzt dafür, dass der Analyst hier, obwohl er eine Kaufempfehlung hält, erstmal auf Abstand geht. Nike wird heute freundlich starten mit einer Kaufempfehlung bei Barclays. Kursziel wird hier auf $73 angehoben. So, Ladies and Gentlemen, das war's. Wir sehen uns heute Abend wieder bei der Closing Bell. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag. Quack.